Das war ein ein klasse Lobpreis. Richtig cool. Vielen Dank, dass ihr eingesprungen seid heute mit kleiner Besetzung. Und nach dem ersten Lied habe ich die kleine Besetzung überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Für mich war das wow. So, cool. Vielen Dank, dass ihr uns gedient habt heute Morgen. Hast du eigentlich unsere Gäste begrüßt? Hast du? Machst du am Ende. Du hast irgendwas gesagt, ich habe es vergessen. Genau. Okay. Okay, heute geht es um ein ganz spannendes Thema. Ich soll euch auch noch grüßen vom Begegnungswochenende. Ich war gestern da. Die haben eine richtig gute Zeit da in Bingen. Wir reden heute über Gottes Gegenwart. Eigentlich war ein ganz anderer Titel angesagt, aber als ich das letzte Mal, was ich vor 4-5 Wochen darüber sprach, hatte ich den Eindruck, das war noch nicht durch, da fehlt noch was. Und tatsächlich, als ich jetzt am Freitag oder am Donnerstag die Predigt vorbereitet hat, kamen noch ein paar Impulse. Ich würde aber jetzt gerne noch mal zusammenfassen, was das letzte Mal dran war. Ihr wisst, ihr könnt euch die Predigten kostenlos herunterladen von unserer Website oder kostenlos unten als CD mitnehmen. Ihr wisst ja, keine Kosten, keine Entschuldigung. Niemand kann sagen, ich konnte es nicht hören. War zu teuer oder zu schwierig, ist alles da. Okay, wir wollen, dass ihr das Wort genießt, aufnehmt und damit arbeitet. Weil dann wird es kraftvoll. Wenn du es in deinem Alltag hineinnimmst, dann erlebst du, wie wirksam es wirklich ist. Ja, was haben wir das letzte Mal gemacht? Wir haben uns zum einen das Erbe oder unser Erbe der protestantischen Arbeitsethik angeschaut. Erinnert euch? Leistung. Darauf baut die ganze westliche Kultur bis heute auf, dieser Leistungsgedanke. Es kommt aus dem Christentum. Deswegen sind die westlichen Länder, die christlich geprägten Länder, so fleißig. Und deswegen ist Made in Germany tatsächlich eine Wertmarke geworden, die weltweit anerkannt wird, weil wir so fleißige Leute sind. Nun, nichts gegen Fleiß, aber Fleiß hat seinen Preis. Und manchmal ist Fleiß in diesem letzten 5% Bereich viel zu teuer. Das weiß jeder, der mal einen Vorwerkstaubsauger gekauft hat und bis dahin mit Miele gesaugt hat zum Beispiel, der weiß, das sind 5%, die aber richtig Knete kosten. Und so ist es manchmal auch in unserem Lifestyle. Wenn wir alles 100%ig machen wollen, ihr Frauen, wenn ihr euren Haushalt immer 100% clean und sauber und perfekt haben wollt, Leute, die 5% sind die teuersten. Da darf nichts irgendwo sein, kein Stäubchen, nichts liegt rum. Wir müssen uns fragen, ist es das wert? Da wollte ich ein bisschen drauf aus, das letzte Mal, uns zu hinterfragen. In manchen Ländern muss ich das Gegenstück predigen, ja, wenn ich in Afrika oder so bin. Da sage ich, Leute, ihr könnt ruhig ein bisschen zupacken, könnt ruhig ein bisschen mehr Initiative zeigen. Aber Deutschen sage ich in der Regel, überleg mal gut, was du machst. Ist es das, was du tun solltest? Und ist es vor allem die Qualität, die du tun solltest? Ich rede jetzt nicht von Gottesdiensten und so. Hier haben wir ja immer eine super Qualität, oder? In allen Bereichen, Amen. Aber auch hier gibt es so die berühmten 5%. Und die sind unsagbar teuer. Die kosten Kraft, die kosten Menschen Energie, Kreativität. Und da müssen wir schauen, ist es das wirklich wert oder sollte ich die 5% woanders investieren, wo ich damit viel mehr erreiche? Okay. Wir haben uns darüber hinaus 5 verschiedene Dimensionen der Gegenwart. Warum halte ich das eigentlich fest? Gottes angeschaut, ich bin ja verkabelt. Okay. Die erste Gegenwart war die erste Dimension. Zuerst wohnt Gott in allem. Er ist subatomar überall zu Hause. Gott ist tatsächlich in jedem Gegenstand irgendwo beteiligt. Er ist der Schöpfer. Er hat all das kreiert, was wir heute kennen haben und viel mehr als das, was wir heute kennen, auch noch. Die zweite Dimension ist dann die Gegenwart des Heiligen Geistes im Leben derer, die von Neuem geboren sind. Also die dieses biblische Geschehen erlebt haben, dass sie eben nicht nur religiös sind, sondern sie haben Gott in einer Art und Weise empfangen, dass da was sehr Lebendiges in dir auf einmal ist, was vorher so nicht da war und was dich immer zu Gott hinzieht. Was dir sagt, das ist richtig und das ist falsch, das muss dir gar keiner mehr sagen. Du weißt innen drin. Ich weiß, wo ich mich mit 20 bekehrt habe, dann bin ich wieder in die Disco, damals in unser Easy, je nach Dietz, wo ich meine liebe Frau ja kennengelernt habe. Aber gar nicht so sehr, weil es mich hingezogen hat, sondern ich wollte wissen, wie geht's denn mir jetzt damit? Ich war da gerne, war da oft. Und dann bin ich durch diese Diskothek gelaufen und war wie in einem anderen Film. Ich wusste überhaupt nicht, was ich hier sollte. Die Leute, die ich sah, ich wusste genau, warum die da waren, was die suchten, weil ich war aus denselben Gründen auch immer da.
Aber die Suche war vorbei. Dieses gesehen werden oder Mädchen suchen oder Kumpels finden und cool sein, das war so hohl und leer. Auf einmal, mir hat das keiner gesagt. Niemand hat gesagt, du Bernd, du bist jetzt Christ, du darfst nicht mehr in die Disco gehen. Aber das war mein letzter Besuch in dieser Diskothek. Weil ich bin da raus und ich dachte, was mache ich hier? Warum habe ich hier Eintritt bezahlt? Das hat mir nichts mehr gegeben. Das meine ich. Das passiert, wenn der Heilige Geist in dir einzieht. Dir muss niemand diese Dinge sagen. Du kannst zwar immer noch das tun, aber du wirst merken, du vergewaltigst dich selbst dabei. Das ist nicht mehr wie früher. Das macht keinen Spaß mehr. Im Gegenteil, es verletzt dich. Das ist die zweite Dimension. Die dritte ist dann, wenn sich Gläubige in seinem Namen versammeln, wie jetzt zum Beispiel hier bei uns oder in 10.000 anderen Kirchen überall in unserem Land. Wenn Gläubige sich versammeln um Christus willen, nicht wegen Religion oder weil sie irgendein Spiel spielen, oder da gibt es ja auch andere Motive. Ich kann ja auch in die Kirche gehen, um gesehen zu werden oder um Kontakte zu knüpfen oder irgendwas zu machen, was ja alles an sich nicht schlecht ist, aber es ist nicht diese Verheißung. Wenn Gottes Gegenwart da ist, spürst du das. Ich habe das gespürt heute Morgen, hier als wir gesungen haben eben. Wir haben Lieder gesungen für Gott, gesungene Gebete. Und Gott war sofort da. Also bei mir war er da. Wenn du es gefühlt hast, ich weiß nicht, man muss es auch nicht immer fühlen. Mir reicht manchmal zu wissen, er ist da. Weil er hat es in seinem Wort versprochen, wo immer zwei oder drei sich in seinem Namen versammeln, wo es um ihn geht. Nicht um Kirche, nicht um irgendwas, um ihn. Ich komme nicht hierher, weil ich Kirche feiern will. Das wäre auch ein guter Grund, weil ich mag euch. Aber mein Hauptgrund ist der, weil ich Jesus hier treffe. Ja, du bist doch der Pastor. Glaub mir, du könntest mir nicht genug Geld zahlen, um Pastor zu sein. Das würde ich nie für Geld machen. Es hat was mit Berufung zu tun und es hat was mit Leidenschaft zu tun. Er ist mein König. Und er hat mir gesagt, dass ich das machen soll, deswegen mache ich das. Ich würde auch alles andere machen, was er mir sagt. Weil ich weiß, dann wird alles gut. Es gibt keinen sichereren Ort als in seiner Hand. Und wie viele Christen hüpfen ständig raus, weil sie irgendwas meinen, machen, beweisen, tun zu müssen. Was er gar nicht gesagt hat, das ist teuer. Das ist unsinnig. Das vierte Ausmaß, haben wir gesagt, ist dann, wenn das Volk Gottes ihn preist, weil er sagt, er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Ganz genau. Er war hier heute Morgen. Als du deine Hände gehoben hast oder deine Stimme oder einfach nur die Stimme still eingeklinkt hast in das, was hier vorne gesungen war und hast es zu deinem gemacht, war er da. Und manchmal passieren genau in dieser Zeit die größten Wunder in diesem Raum. Manchmal heilt Gott einfach in dieser Zeit. Oder er gibt dir einen Impuls, einen Gedanke. Egal was es ist, es kann eine Geschäftsidee sein. Es kann ein Gedanke, dass du irgendwas tun sollst sein. Oder dass du jemandem vergeben sollst. Oder jemanden ansprechen sollst. Was auch immer. Und diese Gedanken, wenn du denen nachgehst, merkst du immer, wow, das ist ein vorbereitetes Werk. Hier passiert was. Seine Gegenwart macht es. Und dann gibt es noch eine fünfte Dimension. Das ist die, nach der ich mich immer ausstrecke. Und die möchte ich gerne erleben und öfter erleben. Und das ist die im 1. Könige 8, Vers 10 beschrieben ist, wo der Tempel Salomos eingeweiht wurde und dann die Gegenwart Gottes in einer Dichte kam, dass niemand mehr rein konnte in den Raum. Es war einfach voll. Gott war da. Gott war in 100% anwesend und alle waren geflasht. Wir haben diese Erlebnisse, gab es auch in nachbiblischer Zeit. Wir wissen von Azusa Street Revival, wie es da losging, wo diese Wolke der Herrlichkeit tatsächlich im Raum sichtbar war, spürbar, messbar, du konntest reingehen. Das sind sehr extreme Erscheinungsformen von Gott, die aber nicht so außergewöhnlich sind, wie wir denken. Das ist vielmals passiert, nach und auch vor 1906 war das Azusa Street Revival in Los Angeles. Es ist oft passiert, es passiert heute, irgendwo auf dieser Welt. Vielleicht passiert es heute bei uns. Stell dir mal vor. Ich habe von Predigern gehört, die sind tatsächlich geschwebt. Die hatten keinen Bodenkontakt mehr. Und das haben die Leute gesehen. Und das war ein bisschen spooky und seltsam. Aber es hat mit der Gegenwart Gottes zu tun gehabt. Da passieren manchmal Dinge, die kann man nicht so leicht erklären. Im Gegenteil, die verklären den Herrn. Ich habe einen Bekannten, der hat eine Gemeinde in einem anderen Land Europas und der kam und hat mir ein Taschentuch aufgemacht, hat das aufgemacht und sagt, komm mal, das ist Gold. Goldstaub. Wie Goldstaub? Sag ich, in meiner Gemeinde ist Goldstaub gefallen. Das lag überall auf den Sitzen, in einem Gottesdienst, in einem Anbetungsgottesdienst. Oh, cool. Gibt Leute, denen wachsen Zähne, wo keine mehr waren. Das ist cool. Krankenkasse spart sich Geld und und die Schmerzen und die ganze Sache mit Implantaten, du weißt, wie lange sowas dann dauert. Ich habe gedacht, das kannst du dir alles sparen, wenn Gott dir die Zähne erwachsen ist, wo keine waren. Ich habe es leider nicht erlebt, ich habe ein Implantat, aber, aber ich weiß, dass es andere erlebt haben. Und ja, das ist eine Dimension der Gegenwart Gottes, ich glaube, auf die wir zugehen dürfen. Nicht, dass wir das suchen. Wir suchen nicht die Zeichen und ah ja, sonst glaube ich nicht. Käse. Ich glaube, dass es dann überhaupt nicht funktioniert, sondern dass es was mit Hingabe zu tun hat und mit Glauben. Glauben passt Vertrauen. Ich vertraue Gott. Ob ich das jemals in meinem Leben sehe oder spüre oder nicht, ist nicht wirklich wichtig. Aber zu wissen, dass es diese Dimension der Gegenwart Gottes gibt, das finde ich sehr ermutigend. Das hat Moses erlebt. Das hat das ganze Volk damals erlebt. Stell dir vor, diese Feuersäule und die Rauchsäule. Ich habe mal mit einem christlichen Journalisten gesprochen, der hat mir erzählt, ich glaube, es war der 7-Tage-Krieg oder der 6-Tage-Krieg in Israel. Da ist was passiert auf den Schlachtfeldern. Ihr wisst, Israel war von 3 Seiten umzingelt, wurde angegriffen, eigentlich chancenlos, weil die hatten einen Feiertag. Dementsprechend keine Leute unter Waffen, die Armee, die Kasernen waren halb leer. Und dann kommen die Feinde von 3 Ländern und wollten Israel ins Meer drücken. Das war ja der Plan. Und dann beschrieben Generäle, wie auf einmal zwischen den syrischen, glaube ich, zu ihren Panzern, die kamen und ihren Truppen, die völlig unterlegen waren, auf einmal Wolken und Feuersäulen auftauten und verhinderten, dass die weiter vormarschierten konnten. Und die waren über einen Tag präsent. Jeder sah die, bis die Verstärkung da war und Israel sich verteidigen konnte und schließlich ja den Krieg gewann. Ich meine, das sind alles Dinge, da kann man sagen, ja, glaubst du das wirklich? Ich glaube das. Weil ich weiß, die Bibel erzählt diese Geschichten permanent und sehr glaubhaft, weil da war nicht nur ein Zeuge, da waren in der Regel Hunderte oder Tausende, die das gesehen haben. Und das so eine Geschichte über Jahrhunderte, Jahrtausende weiterzugeben, dafür brauche ich dann mehr Glauben, als dass es wirklich wahr war und passiert ist. Wir haben uns auch mit Ritualen beschäftigt, vielleicht erinnert ihr euch noch. Ich habe gesagt, dass Rituale lebenswichtig und oft lebensentscheidend sind für unsere Erfolge. In vielen Bereichen unseres Alltags haben wir Rituale installiert, hoffentlich die richtigen. Ich habe euch einige Beispiele genannt, wie wir Rituale installieren können, die uns die Gegenwart Gottes besser und öfter erleben lassen. Einfach in unserem Alltag. Simpler, einfache, kleine Dinge. Wie eine regelmäßige Bibellese. Wie eine regelmäßige Zeit mit Gott zu haben. Wie im Auto statt dem Radio Lobpreis nicht nur zu hören, sondern am besten noch mitzusingen. Und so weiter. Es gibt viele kleine Rituale, die einmal installiert und eine gewisse Zeit praktiziert, nicht mehr wegdenkbar sind aus dem eigenen Leben. Ich erinnere mich, ich habe mal angefangen zu joggen in der Zeit, schon ein paar Jahre her, und habe ein Buch gelesen und der Autor schrieb, du musst morgens, wenn du aus der Matratze rauskommst, direkt in deine Sportschuhe schlüpfen und dann raus auf die Straße. Gut, ich muss ehrlich sagen, ich war noch kurz auf der Toilette, aber dann ging es um 5 Uhr morgens raus auf die Straße. Es war so eine Jahreszeit wie jetzt, war dunkel und kalt und nass und so. Aber ich habe das gemacht. Und er hat gesagt, wenn du das 6 Wochen machst, bist du drin. Und genau so war es. Ich habe 6 Wochen gemacht, ohne Unterbrechung, jeden Tag, jeden Morgen. Und als ich es dann einmal nicht gemacht habe, fehlte mir was. Es war installiert, wisst ihr? 6 Wochen, einige brauchen 3 Monate, so in dem Zeitraum installierst du etwas, was dann Teil deines Lebens ist. Und wenn du es nicht mehr gewaltsam entfernst, wirst du es wahrscheinlich auch nicht mehr loswerden wollen, weil es ist gut. Es hat sich bewiesen, es ist Teil deines Alltags geworden. Wir haben auch herausgearbeitet, dass Beständigkeit Gottes Wunderwaffe ist. Wir haben uns Galater 6, Vers 9 angeschaut. Einige nennen das schon Bernd 6, Vers 9, aber das steht wirklich im Galaterbrief, nur weil ich das so oft zitiere. Tu das Richtige und tu es beständig, dann hast du Erfolg. Steht da, in meinen Worten ausgedrückt. Beständigkeit ist das, was manchen fehlt. Die begeistert sind und etwas anfangen, aber dann wieder aufhören. Wir können uns das nicht leisten, Dinge aufzuhören, die Gott uns sagt, dass wir sie tun sollen. Weil dann verpassen wir was, was gut ist, was Gott für uns ja vorbereitet hat. Oder dass wir den Geist der Liebe, der Kraft und der Selbstdisziplin haben, sagt die Bibel. Das ist der Heilige Geist. Also ich muss mich gar nicht so sehr anstrengen. Oder anders gesagt, ich könnte es können, wenn ich wollte es wollen. Ich kann es. Der Herr schenkt das Wollen und das Vollbringen. So, du hast es in dir. Der Geist ist da. Die Frage ist, aktivieren wir ihn? Wie aktivieren wir ihn? Mit dem Wort Gottes und unserem Glauben. Und sagen, Gott, du hast gesagt, ich habe den Geist der Selbstzucht oder Disziplin. Okay, also dann schaffe ich das auch. Dann ziehe ich durch, dann halte ich durch, bis es Teil meines Lebens wird. Das ist gut. Wir haben über das Wort gesprochen, über Glaubensakte. über, ist nichts Unanständiges, über prophetische Handlungen, über die Berührung, die Macht, die Berührung hat, wenn ich jemand Hände auflege, zum Beispiel im Gebet oder um zu segnen oder zu übertragen. Wir haben über das Sprechen in neuen Zungen gesprochen, was wir eben auch hier praktiziert haben für die Gäste. Das ist, hört sich ein bisschen spooky an, wenn wir da in fremder Sprache sprechen, aber das ist nichts anderes als das, was Gott über Pfingsten der Gemeinde geschenkt hat. Die charismatischen Kirchen überall auf der Welt praktizieren das. Die pfingstlichen Kirchen praktizieren das. Andere praktizieren es nicht. Das will jetzt keine Wertung sein, nur wichtig, dass wir wissen, das existiert. Und es ist tatsächlich verfügbar für jeden Christen, der das will. So viel hier an der Stelle. Lobpreis und Anbetung, da haben wir drüber gesprochen. Ich habe Derek Prinz zitiert, der sagte, wenn Sie 10 Minuten zum Beten haben, verwenden Sie 8 davon zur Anbetung. Das ist ein guter Rat. Wir streben nach Gottes Gegenwart. Und noch ein Zitat von Bill Johnson, damit beende ich die Wiederholung. Alles im Leben reduziert sich auf eine Sache, nämlich die, wie wir Gottes Gegenwart verwalten. Verwalten. Ja, genau darum geht's. Wie wir sie behandeln, ist, wie wir sie verwalten. Es wird uns was gegeben und ich kann das verwaltungsmäßig in den Schrank stellen und da liegen lassen. Oder ich kann es einstecken in meinen Säckel und nehme es mit hin, wo immer ich hingehe, zum Beispiel. Beides ist ein Verwaltungsakt. Der eine ist der, der es loslässt, der andere ist der, der es umso mehr begeistert dabei hat und dann auch zur Anwendung bringen kann. Ja, darauf reduziert sich laut Bill Johnson alles im Leben, auf diese eine Sache. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie wir mit Gottes Gegenwart umgehen. Denn das entscheidet oft über Sieg oder Niederlage in alltäglichen Situationen, auch in Krankheitssituationen. Ich könnte viele Geschichten erzählen. Ich halte mich aber hier ein bisschen zurück, weil ich habe schon einige interessante Gedanken, die möchte ich euch gerne alle möglichst heute noch mitgeben. Ich fange an mit dem ersten Punkt, der beschäftigt sich mit Worte und Glauben. Wenn du diese beiden Elemente zusammenbringst, hast du ein mega starkes Gespann. Glaub mir, diese zwei Sachen zusammen ziehen dir jeden Karren aus oder in den Dreck. Was hat er gerade gesagt? In? Ja. Ja? Wir reden ja nicht nur von biblischem Glauben. Wir können auch genauso von antibiblischem Glauben reden. Was ist das? Die Bibel nennt das mit einem Wort: Furcht. Angst. Angst ist negativer Glauben, aber es ist Glauben. Weil Glauben bedeutet überzeugt sein. Ich bin überzeugt, dass ich die Grippe bekomme. Flupp, gehen alle schön auf. Jetzt kann der Erreger, der vielleicht schon in mir ist, aber sonst nichts gemacht hätte, langsam sein Werk beginnen, weil mein Immunsystem hört, was ich sage, fährt zurück und erlaubt dem, der sonst vielleicht gar nichts angerichtet hätte, mich zu übermannen. So, ich habe die Worte gebraucht und ich hatte den Glauben dafür. Schwuppdiwupp. Ich glaube, ich werde mal arm sterben. Oh, hört mal so, wenn ihr einkaufen geht, was die Leute so miteinander reden. Die Älteren vor allem. Ja, was soll denn da rauskommen? Meine Worte bestimmen meine Richtung. Das wissen wir schon lange. Das weiß jeder Esoteriker weiß das. Wir Christen müssen uns manchmal daran erinnern, dass wir die sind, die das Wort haben, nicht nur irgendwelche Worte. Wir haben nicht nur ein positives Bekenntnis. Es gibt ja auch da eine Bewegung, die positiv bekennt und proklamiert ohne Gott. Wir haben den Gott, der die Worte des Lebens geschenkt hat. Was wir machen, ist nicht nur ein nettes spirituelles Spielchen, sondern das ist Leben pur. Nicht, dass das jeder macht, der Christ ist. Das ist ja die Krux. Sonst würde Deutschland und die Welt anders aussehen. Das liegt oft daran, dass sie einfach nicht gelehrt wurden, dass sie das vielleicht die Bibel nicht lesen. Ich brauche nur die Bibel lesen. Jeden Tag in der Bibel lesen, einmal im Jahr das Ding durch. Ja, das macht was. Du findest die Stellen. Du bleibst hängen, immer wieder mal. Immer wieder mal woanders. Du merkst, wow, da ist ja mehr, als ich bisher dachte. Ich erinnere mich immer wieder gerne an diese esoterische Dame, die mir diesen Brief schrieb vor 5 Jahren. Und die eine Heilerschule hatte. Ich habe euch das schon mal erzählt. Das machte die ehrenamtlich. Das war eine Krankenschwester eigentlich. Und die machte nebenbei diese Heilerschule. War eine sehr begabte, spirituell interessierte Frau. Und die hatte jedes Jahr mehrere Schüler, hatte eine eigene Wohnung dafür gemietet, ist alles schön vorbereitet und trainierte dort Leute mit der Heilungsgabe, ohne Gott. Sie machte das mit Christusenergie. Ja, wirklich, ich erzähle keine Lüge. Und irgendjemand gab ihr CDs, Predigt-CDs von mir. Und zwar wohl über eine gewisse Zeit. Ich weiß nicht mehr, wer das war im Moment. Aber die bekam die und die hörte die. Und dann irgendwann schrieb sie mir und sagte, ich habe jetzt so viele CDs von Ihnen gehört und habe dieses Gebet zum Schluss auch immer mitgebetet. Und wissen Sie, ich habe gerade meine Heilungsschule, die hat mir erzählt, was sie alles gemacht. Ich habe die gerade zugemacht, habe die Räume zurückgegeben, weil ich heile jetzt nicht mehr mit Christusenergie, sondern mit Christus. Ich brauche das alles anders. Es war ja nur eine Kopie, es war ja nur ein Fake im Vergleich zu Christus. Christus, ich habe jetzt Jesus in meinem Leben, sagt sie. Ich brauche all das Esoterie-Zeug nicht mehr. Ich habe jetzt das Original, was ich immer gesucht habe. Esoterische Leute, bitte verurteilt sie nicht. Die suchen. Die suchen und die sind wirklich offen. Die wollen gerne Christus finden. Die wissen nur noch nicht, dass es Christus ist. Die denken, es müsste irgendeine höhere Macht, irgendeine neue Lehre, irgendein Guru, der jetzt kommt und dann das passiert und dann kommst du und sagst, ich habe die Antwort. Ich bin auch ein Heiler, ich heile mit Christus. Ach ja, spannende Sache. Ich glaube, das Erkennen das Ziel ist, so wie ich es im Johannes 17 lese. Da werden wir uns übrigens heute aufhalten, deswegen, wenn ihr eure Bibel irgendwo aufschlagen wollt, ist Johannes 17 für heute der beste Platz. In den ersten drei Versen hiervon steht, dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben. Hört gut hin, er beschreibt es gerade. Dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wow, okay, das war so tief, dass ich gerade nicht so weit tauchen konnte. Was heißt das? Jesus erklärt hier, dass das ewige Leben mit dem tiefen Erkennen von Jesus Christus beginnt. Was für seine jüdischen Zuhörer damals natürlich ein Affront war. Es war, Moment mal, es geht doch um Jahwe, es geht doch nicht um irgendeinen Sohn Gottes. Er sagt aber doch, genau das ist der Punkt. Erkennen, das Wort, was hier mit Erkennen übersetzt wird, das wird auch üblicherweise im ehelichen Kontakt verwendet. Also der eheliche Beischlaf wird in der Bibel ganz oft mit Erkennen bezeichnet, sowohl im Hebräischen wie auch im Griechischen. Adam erkannte Eva, darum geht's. Sie wurden ein Paar. Erkennen ist also ein sehr tiefgehender Begriff. Voll von Beziehung. Es ist nicht ein Wissensbegriff. Ah, er sah, da war eine Frau. Nein, darum ging es. Er kannte sie. Er kam ihr sehr nahe. Sie verbanden sich miteinander. Das ist, was hier gemeint ist. Wir müssen Christus in einer Weise erkennen, die weit über das Wissen hinausgeht. Du kannst viel intelligentere Leute als dich und mich, und die können dir ganz viele Sachen erklären, die du und ich gar nicht verstehen können. Weil wir vielleicht nicht ganz so intellektuell gebildet sind. Aber diese Form des Erkennens hat damit gar nichts zu tun. Du kannst drei Doktortitel haben und kannst völlig vorbeirauschen an der Wahrheit des Evangeliums. Weil Christus will auf eine andere Weise erkannt werden. Er will Beziehung. Und er will, und sein Vater ist gerade so. Manfred Hoffmann schreibt in seinem neuesten Buch, er schreibt, das Wort Vater ist ein Beziehungswort. Es ist nicht nur, ja, erkenne, wisse mehr Wahrheit, mach die Köpfe noch größer. Leute, wir haben alle große Köpfe, wir haben so viel da drin, würden wir nur die Hälfte davon leben. Wer kann das? Erkennen ist ein tieferes, viel tieferes Erleben. Jeder, der glücklich verheiratet ist, du weißt, was da drin steckt. Wenn du deine Frau erkannt, deinen Mann erkannt hast, wenn ihr diese Dimension erreicht, die hat man nicht jeden Tag im Alter, aber es gibt diese Momente, wo einfach Himmel auf Erden einzieht. Du weißt, wow, das ist so schön. Das ist so tief, so wertvoll, so viel mehr als nur ein körperlicher Kontakt oder Sex. Da ist so viel mehr. Und das ist es, was Christus für uns hat. Und ich glaube, wir alle kratzen da noch mehr oder weniger an der Oberfläche. Da ist noch mehr. Und das ist das Abenteuer meines Lebens. Ich entdecke immer noch mehr. Ich denke, jetzt habe ich hier schon was. Dann merke ich, da ist noch so viel mehr. Da ist die Oberfläche und dann kommt die nächste dahinter. Und ich merke, wow, Gott ist so tiefgründig und so vielfältig, das macht einfach Spaß. Worte vom Himmel. Wenn ihr den vierten Vers lest, wir sind immer noch in Johannes 17. Hier steht was ganz, ganz Großartiges. Ihr wisst, Johannes 17 hat ja diesen Überbegriff für das hohepriesterliche Gebet. Jesus betet für seine Jünger und auch letztlich für uns. Da komme ich aber noch drauf. Aber hier im vierten Vers steht, ich habe dich verherrlicht, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Nur bis hierhin erstmal. Hier haben wir Schlüsselworte drin stehen, die uns beschäftigen sollten und die wir hier auch nur ansatzweise behandeln können. Zunächst mal, was waren das für Worte? Ich habe da neulich in unserer Zelle drüber gesprochen. Was waren das für Worte, die Jesus da meint? Was hat er denn mitgebracht und den Seinen gegeben? Das waren Worte vom Himmel. Das waren nicht einfach nur Worte. Worte gab es schon auf der Welt ganz, ganz viele. Es waren Worte vom Himmel. Es waren Worte von seinem Vater, aus seinem Vaterhaus. Dem Ort, zu dem wir alle letztlich berufen sind. Und wo er sich wünscht, dass wir ankommen. Von diesem Haus hat er uns Worte gebracht. Und das Interessante ist doch, ihr seid jetzt wahrscheinlich alle oder fast alle bereits Christen. Christen heißt ja nicht, ich gehöre zu einer Kirche, sondern ich habe eine lebendige Beziehung mit Christus. Ich habe ihn um Vergebung meiner Sünden gebeten und habe das empfangen, dass er mich frei gemacht hat und in mir eingezogen ist. Deswegen ist es für euch jetzt nicht so ein neues Ding. Weil erinnere dich mal zurück, was ist passiert, als du diese Worte des Himmels zum ersten Mal in der Form erkannt hast, dass sie das auslösten, dass du sagtest, also weißt du, von jetzt an will ich nur noch ihm folgen. Das ist ja ein Schritt für einen deutschen, aufgeklärten Menschen. Oder? Er wird auch nur in irgendeinem Guru hinterher oder irgendeiner Lehre oder irgendeiner Cash. Und das doch ist es passiert bei fast jedem hier von euch. Es gab diesen Moment, wo ein himmlisches Wort dich so getroffen hat, dass du in dir spürtest, das ist was von zu Hause. Das ist was, das kommt zutiefst von meinem Vaterhaus. Das ich noch nicht wirklich bewusst kenne, aber ich weiß, das ist der Ort, wo ich hingehöre. Weißt du, was ich meine? Das hat dich getroffen. Mich hat das getroffen als 20-Jähriger. Und ich spürte, wow, das waren Worte, die waren genau dafür da, um mir den Weg nach Hause zu zeigen. Bis dahin wusste ich gar nicht, dass es so ein Zuhause gibt und dass es da so eine unsichtbare Verbindung schon angelegt von Geburt an in meinem Leben gab. Im Leben jedes Menschen ist die da. Nur inaktiv. Eine Schläferverbindung, wenn du es so willst. Aber dann kommt irgendwann ein Wort vom Himmel. So wie Jesus es seinen 12 gegeben hat. Wie es hier in dieser Kirche ausgeteilt wird und überall auf der Welt. Da kommt ein Wort an und es ist einfach nicht nur ein Bibelwort oder ein Predigtteil, sondern, boah, ja, das ist mehr als das. Das macht was mit mir. Da spüre ich, wie unsichtbar etwas zieht. Und du spürst, dieser Zug, der ist zutiefst gut. Der ist zutiefst freundlich und liebevoll, der geht nicht gegen deine Kraft, sondern du willst damit. Du willst damit, weil du spürst, das ist der Ort. Hier fing alles an. Noch vor meiner Geburt fing es da irgendwie an und da will ich hin. Dafür bin ich gemacht. Das ist Evangelium. Deswegen erzählen wir das weiter, weil diese Momente existieren. Die kommen. Und immer wenn ich das beobachte, kein Orgasmus kommt daran, versteht ihr? Das sind die schönsten Momente in meinem Leben, wenn ich sehe, dass ein Mensch dieses Wort vom Himmel empfangen hat und es zieht ihn zu Christus. Nicht zur Kirche, auch nicht zu dieser Kirche. Das ist alles nett, wenn Leute hier bleiben und manche gehen woanders hin. Das ist in Ordnung. Aber es zieht zu Christus und dann ordnet er das. Er zieht dich dann dahin, wo er dich haben will. Jeder sollte in der Kirche sein, ja. Aber nicht jeder in dieser Kirche oder in der nächsten. Oder, ja. Wir alle haben einen Platz von Gott. Und das spüren wir auch, wenn wir da sind. Da kriegt uns dann auch keiner mehr weg, weil er setzt Menschen ein. In jeden Platz. auch an jeden Stuhl sozusagen. Letztlich ist er das. Was haben die gemacht? Sie haben das gemacht, was wir gemacht haben. Und was wir immer wieder tun sollten. Sie haben das Wort angenommen, steht hier im Vers 6. Ja, ich kann das Wort auch ablehnen. Ich kann das Wort auch an mir abperlen lassen. Es gibt Menschen, die sind scheinbar imprägniert gegen Wort Gottes. Wirklich. Ich wundere mich immer, wenn ich Beerdigungen halten darf und bin am Friedhof und sage die tiefsten Worte aus dem Wort Gottes in dieser Situation, die es gibt, so meiner Meinung, meiner Überzeugung nach. Ich denke, Worte, die müssen jeden erhellen, weil ich meine, wir haben gerade jemanden, der sein Leben beendet hat und wir stehen dabei. Und wir wissen, dass es dasselbe, was uns passieren wird, hundertprozentig. Irgendwann. Und was denn dann? Nicht jeder glaubt, dass alles aus ist. Und selbst die es glauben, hoffen irgendwie doch, dass nur noch irgendwas kommt. Wie sinnlos wäre doch das Leben ohne eine Ewigkeit irgendwo. Und dann merke ich, wie resistent Leute sind. Die hören das Wort, die nicken auch brav. Die machen all die frommen Handlungen, wie man auf dem Friedhof so macht, still da zu sitzen, zu hören. Die sprechen auch alle Gebete nach, die ich vorspreche. Ganz brav. Aber danach merkst du natürlich, ist das Wort angekommen. In Gesprächen, manche fragen danach, manche sitzen auch hier oder in ihrer Kirche danach und fangen neu an und sagen, ja, Christus ist die Antwort. Alles, was ich im Leben erreicht habe, kann das nie ersetzen. Ich kann Multimillionär sein oder erfolgreich in jedem Bereich und kann trotzdem in der Hölle landen nach diesem Leben. Das ist einfach eine ewige Wahrheit. Diese haben es angenommen, steht hier. Jesus sagt es im Vers 6. Sie haben dein Wort sogar bewahrt. Das ist nochmal eine andere Nummer. Das Wort anzunehmen ist gut. Das ist der erste Schritt. Aber danach kommt erstmal das Wort zu glauben. Glauben, ein simpler Begriff, bedeutet Vertrauen. Griechisch Pistis, Vertrauen, Glauben, Zutrauen. Alles Mögliche kommt daher, was damit zu tun hat. Ich glaube an Gott ist eine nette Aussage, aber bedeutet das wirklich auch, ich vertraue ihm? Gerade dann, wenn die Stürme des Lebens kommen, wenn die Zerbrechlichkeit des Lebens sichtbar wird, wem vertraue ich dann? Oh, wir gehen zu Ärzten, wir lieben Ärzte. Wir lassen uns dienen auf jede Weise, aber wir wissen doch, dass hier immer eine Grenze erreicht wird. Der beste Arzt kann ab einem gewissen Moment nichts mehr tun. Aber da ist einer, der dann immer noch was tun kann. Und selbst wenn wir das nicht erleben in Form von vielleicht einer körperlichen Heilung oder Wiederherstellung, wissen wir, wenn dieser Weg endet, weiß ich, wo ich bin. Der Tod ist nicht länger mein Feind. Weil der Tod ist mein Transportmittel an den Ort, für den ich geboren wurde. Dieses Leben hier mag 100, 120 Jahre gehen, da sind wir alle froh, wenn wir die gesund und kraftvoll erleben, aber dann möchte ich heim. Ich sage, Gott, come on, alle Werke getan, Kraft ist langsam verbraucht, jetzt würde ich gerne nach Hause. Den neuen Körper, den neuen Himmel sehen, neue Erde sehen, was auch immer dann auch alles kommt. Das sind ja viele spekulative Gedanken auch in der Bibel, die angerissen wurden, aber nie ganz ausvaliert worden sind. Das kommt dann. Und sie haben die Worte bewahrt und das ist gut. Und ich möchte mit euch jetzt im zweiten Punkt, wir haben jetzt über Wort und Glauben gesprochen, über Einheit reden. Einheit ist meiner Beobachtung nach eines der missverstandensten Begriffe in der ganzen Heiligen Schrift unter den Christen. Viele glauben, Ökumene ist die Einheit. Ist es nicht. Viele glauben, ja, wenn eine Gemeinde ganz eins miteinander, das heißt dieselbe Meinung hat wie der Pastor, dann haben wir Einheit. Ist es nicht. Das sind alles nette Gedanken. Aber nicht das, was die Bibel sagt, nicht das, was Jesus sagt. Und ich hoffe, ich schockiere euch ein bisschen, wenn ihr bisher anders dachtet, weil das müssen wir wissen. Wenn wir das nicht wissen, werden wir immer nur enttäuscht sein, weil es diese Form der idealen Einheit nicht gibt, in keiner Gemeinde auf der Welt, in keiner Kirche, nicht mal in einem Hauskreis. Die gibt es nicht, die existiert nicht. Und wenn sie existiert, dann nur so lange, wie du alleine bist. Weil mit sich selbst eins zu sein, das kriegen wir hin. Aber wenn dann jemand Zweites dazukommt und du merkst, boah, der denkt genau wie ich. Und dann kommt irgendwann ein Moment, wo du merkst, ja, aber in dem Bereich denkt er völlig anders. Oh, wieder keiner, der meine Musik mag oder der jeden Film mag, den ich gesehen habe. Wisst ihr, man sucht ja so einen Freund, der genauso ist wie ich. Den gibt's nicht. Es gibt Schnittmengen, ja. Aber dann gibt's auch so viel anderes. Und das kann befremden, das kann irritieren. Aber es ist Leben. Aber dann gibt es eine Form der Einheit, die zutiefst göttlich ist und die uns fähig macht, all das andere auszuhalten. Und zwar in Liebe und Freude. Und da möchte ich jetzt gerne ein paar Verse noch lesen. Wir lesen jetzt ab dem Vers 6. Wir sind immer noch in Johannes 17. Ah, oh, sehr schön. Ich bin irritiert, weil ich höre nicht mehr so viel Blättern. Seit ihr alle die Tablets und so habt, dann weiß man, die haben die alle in der Bibel aufgeschlagen. Gut. Ab Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Worte und Glauben, hier haben wir es nochmal. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins sein, gleich wie wir. Gleich wie wer? Wer ist wir? Das ist sehr entscheidend, sehr gut, Susanne. Der Vater und Jesus. Die Beziehung Gott und er ist hier gemeint. Nicht die Beziehung ich und meine 12. Das interpretieren manche rein, ist auch nicht gemeint. Lesen wir gleich noch weiter. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, Worte des Himmels. Und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Heiligung bedeutet Absonderung. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Welch ein Auftrag. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Heb mal deine Hand, wenn du dazugehörst. So ist es. Jeder Gläubige heute auf dem Planeten, jeder lebende Gläubige ist hier mit gemeint. Jeder, der durch sie, durch ihre Worte an ihn glauben wird, der also die Worte des Himmels von anderen empfängt. Und diese Worte haben jetzt eine 2000 Jahre alte, lange Reise hinter sich gebracht. Über Generationen, über gute und schlechte Zeiten, durch die Pest des Mittelalters hindurch, durch die Wirren der Kreuzzüge, durch die Reformation von vor 500 Jahren. Durch all das sind diese Worte hindurchgeschifft, sie sind immer noch da und sie wirken immer noch genau das Gleiche wie damals. Ist das nicht cool? Das muss uns mal bewusst sein. Das ist nicht ein neuer Trend. Das ist ein ewiger Trend. Ein göttlicher Trend. Ich lese den letzten Vers nochmal. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins sein, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Übrigens, das ist das größte Wort in der ganzen Heiligen Schrift, falls du es gerade überhört haben solltest. Jesus sagt, die sollen erkennen, dass du jeden Einzelnen von den Menschen auf diesem Planeten genauso liebst wie mich, Jesus Christus. Das ist, was er sagt. Stell dir das vor. Er sagt, der Vater im Himmel ist genauso verrückt nach dir wie nach mir, sagt er. Also wenn du irgendwann einen Beweis dafür brauchst, dass Gott dich wirklich liebt, hier hast du ihn. Wenn Jesus hier von Einheit spricht, dann meint er eben nicht die Einheit in einem Ort, in einer Gemeinde, einer Kirche, eines Ortes, einer Ökumene. Er spricht nicht von Gleichmacherei verschiedener Glaubensüberzeugungen, was ohnehin nie funktioniert hat und auch nie funktionieren wird. Er spricht von einer einzigartigen Beziehung zwischen sich selbst und dir. Wenn wir Trauungen hier haben, gebrauche ich von Anfang an immer ein Bild. Ich mache eine Folie an die Leinwand und da steht EHE, ganz große drei Buchstaben. Und dann stehen unter diesen drei Buchstaben stehen drei Wörter. Links steht Ehefrau, rechts steht Ehemann, meistens noch ein Bild der Person, und in der Mitte steht Herr. EHE, Ehefrau, Herr, Ehemann. Und dann stehen so Verbindungsstriche. Und ich versuche dann klar zu machen, Leute, das ist die einzige Art, wie eine Ehe langfristig Himmel auf Erden bleiben kann. Oh, kurze Leidenschaft ist kein Problem. So ein, zwei Jahre halten wir es in der Regel miteinander aus, bis es schwierig wird. So jung verliebt und dann. Aber wenn das Wort Ehe so definiert ist, dass jeder Ehepartner eine eigenständige, unabhängige, beständige Beziehung zum Herrn unterhält, dann wird alles gut. Wenn es nur einer macht, wird es nur für den gut. Die Ehe kann trotzdem scheitern. Das wissen wir auch. Aber wenn diese Beziehung da ist, EHE, und das ist genau das, was Jesus hier jedem Christen empfiehlt, hab eine Beziehung nach oben, die so intim ist, so stabil, so beständig und selbstständig, die du pflegst, nicht nur sonntags in der Kirche. Wir sind doch immer nur da, um Anstöße zu geben, um die Woche zu feiern. Zu feiern, was Gott in deinem Leben die ganze Woche über schon getan hat oder gerne getan hätte. Das ist cool. Aber das zu empfangen, sagen, Gott, ich lebe mit dir. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und dann Sonntag auch nochmal hier in der Form wundervoll, aber das ist nicht alles. Das ist nur ein Anfüttern Sonntagmorgens. Ein Feiern. Aber das Leben findet auch die Woche über statt. Ich muss meine Beziehung zum Herrn selbst pflegen. Diese Einheit ist die wichtigste, die es gibt. Denn stell dir mal vor, nur mal so ein fiktiver Gedanke. Wir haben jetzt hier 50, 60 Leute, sind ja ein paar auf dem Bevo. Und stell dir vor, jeder hier hätte diese Einheit mit ihm. Ich meine, so richtig intim. Du hast jeden Tag Zeit mit ihm. Bei allen wichtigen Entscheidungen. Du besprichst dich erst mit ihm, bevor du mit Menschen sprichst. Du hast eine Beziehung entwickelt, die immer, das wächst natürlich auch. Vertrauen wächst und diese Dinge wachsen und du anfängst, erste Schritte zu gehen. Und Gott sagt dir, geh nochmal raus, die Garage ist noch das Licht an. Und du gehst raus, tatsächlich, das Licht ist noch an. Du merkst, wow, er spricht ja wirklich. Und dann kann er vielleicht auch größere Dinge sagen. Und du wirst dann auch einen Schritt des Glaubens tun und wirst sagen, okay, ich soll mit der Person beten. Okay, ich mach's. Und du betest und passiert irgendwas Schönes. Und merkst, wow, Gott hat wirklich geführt. Wenn diese Beziehung da wäre, und ich hätte schon eine gewisse Reife, sag mal so eine 3-4 Jahresreife, wäre schon ganz nett, wenn du so lange schon diese Beziehung pflegst, das ist schon richtig schön. Glaubt ihr, wir hätten hier große Probleme, irgendeiner Weise Konflikte zwischen Geschwistern, die wirklich tief gingen? Nee, das wäre gar nicht möglich. Weil alleine aus dieser Einheitsbeziehung wächst Dankbarkeit, wächst Liebe, wächst Friede, wächst Freude, wächst dieser große Satz, den ich immer wieder sage, keiner kommt an der Freiheit des anderen vorbei. Du kannst den anderen stehen lassen in der Unterschiedlichkeit, ohne dass du ihn gleich richtest oder ihn in eine Schublade steckst. Sondern du hältst es aus, sagst, okay, Gott führt mich so, Gott führt dich vielleicht so und wenn nicht, ist es nicht mein Bier. Okay. Es geht nicht um Sünde. Sünde ist Sünde, Sünde dürfen wir konfrontieren. Das ist auch was, was wir dann tun würden. Aber nicht biestig, sondern sagen, du, ich habe gesehen, du wohnst da mit einem Mann zusammen, mit dem du nicht verheiratet bist. Du, ich empfinde wirklich, dass Gott mir sagt, ich soll dir das sagen, das ist nicht in Ordnung. Er kann dich jetzt nicht mehr schützen in dem Bereich. Es kann alles Mögliche passieren. Weißt du, was du da tust? Warum? Das machen doch alle. Willst du echt das, was alle haben? Nach 3-4 Jahren die erste Krise, nach 6 Jahren die Scheidung? Wenn du überhaupt jemals geheiratet. Verstehst du, du wirst es anders sagen, du wirst nicht lieblos kommen, du wirst als Mutter, als Vater auftreten oder als Bruder, als Schwester. Und wenn die Person sagt, ich mache aber weiter, ist nicht dein Bier. Aber die Liebe lässt auch nicht kalt, weißt du, die lässt auch nicht Leute ins Messer rennen. Wenn du siehst, dass da sich was anbahnt, dann wirst du was sagen, aus Liebe. Selbst wenn du dann vor den Kopf gestoßen wirst. Ich meine, stell dir vor, du hast eine Gemeinde in dieser Qualität. Das ist mein Traum von Gemeinde übrigens. Nicht, dass wir alle gleich sind, alles gleich denken, sondern dass wir so mit Gott verbunden sind, jeder Einzelne, dass das einfach nur grandios ist, was auch immer wir hier tun. Was auch immer Gott dir sagt. Wir werden uns gegeneinander supporten. Wir werden uns die Arme hochhalten, wenn es mal schwierig wird. Wir werden auch mal miteinander weinen und miteinander lachen. Und wenn ein Projekt gescheitert ist, werden wir sagen, wow, du hast es mal probiert. Super, hey, cool. Du hast dich getraut. Hier gibt es kein Versagen. Weil alles, was wir für ihn tun, dass wir in der Motivation tun, Leute, das geht nicht verloren. Das geht nicht verloren. Oh, ich habe so viele Dinge in Sand gesetzt in meinen 30 Jahren, wo ich mit bester Absicht Dinge versucht und probiert habe, habe hinterher gemerkt, das funktioniert nicht. Okay, preis sei Gott. Dafür haben andere Dinge funktioniert. Bei allem, dieser ganzen Einheit, geht es Gott ja um etwas. Wenn es ja nur darum ging, dass du eins mit ihm bist, dann könnte er dich ja direkt nach diesem Moment zu sich nach Hause holen und du wärst in der Ewigkeit und alles wäre sowieso perfekt. Nein, es geht ihm um die Sendung der Gläubigen. Lies den Kontext von Johannes 17. Er sagt, so wie ich gesendet wurde, sende ich euch. Das ist ein Riesenjob. Ein Job, den alle Christen auf der Erde zusammentun sollten. Jeder an seinem Platz, jeder in der Art und Weise, wie er begabt und berufen ist. Aber das geht eben nur in dieser Einheit. Wenn ich die Einheit nicht habe, dann werde ich sehen, ah, der Thomas, der macht das so. Ey, ich will besser sein als er. Ich muss das. Ich habe jetzt kürzlich ein Interview mit Arnold Schwarzenegger gesehen. Arnold und Sylvester Stallone, das waren ja so die Actionhelden meiner Jugendzeit. Und die waren in den 80er, 90er oder ja, Ende 80er, waren die sehr rivalisierend. Das waren keine Freunde. Weil jeder hatte versucht, wer macht den besten Actionfilm, wer hat die meiste Zuschauerquote, wer hat die größten Waffen. Das endete dann nachher, dass Schwarzenegger nachher Waffen, Maschinengewehre in der Hand hatte, die man normal nur in Hubschrauber einbaute, weißt du? Weil das war dann das Größte, was noch irgendwie vorstellbar war. Völlig unrealistisch natürlich, die würde keiner abfeuern und dabei stehen bleiben, aber egal. Und er sagte in dem Interview, ja, damals, wo wir noch so rivalisierend waren, hatte ich ein Angebot für einen Film, Achtung, meine Mutter schießt. Und er sagte, das Drehbuch war so grottenschlecht. Und dann hatte ich ein Gespräch mit Stallone und der fragte mich, ob ich von dem Film schon mal gehört hätte, ob ihm das auch angeboten wurde. Ja, sagt er, ist mir angeboten worden. Hört sich sehr interessant an. Und er sagte, was Stallone dann tat, war, ist sofort zu seinem Manager und gesagt, egal was das kostet, ich mache den Film. Er wollte, ja, die Rivalität war da. Und der Film war ein totaler Flop. War vielleicht der größte Flop, den Stallone je gemacht hat. Und ich glaube, wir Christen machen auch solche Flops. Wenn wir versuchen, uns zu vergleichen mit unserem Bruder, unserer Schwester, die scheinbar einen ähnlichen Dienst tut. Und dann wollen wir aber den größeren Hauskreis haben, die größere Zelle haben oder keine Ahnung, was euch da bewegt. Muss ja auch nicht mal geistlich sein. Aber dann machen wir Dinge, ohne dass das aus dieser Beziehung herauskommt. Weißt du? Wir machen es einfach, weil ich es machen kann. Und ich könnte viel machen. Du kannst auch viel machen. Heißt das, dass wir das alles machen sollten, was wir machen können? Nee. Wir brauchen sein Okay. Weil dann wird das, was wir machen, auch fruchtbar sein. Sonst wird es vielleicht ein bisschen Frucht bringen, vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall wird es teuer. Und wer zahlt den Preis für Dinge, die ich mir aussuche? Genau. Wer zahlt den Preis für Dinge, die Gott mir sagt? Ei. Genau, so sieht es aus. Und spätestens jetzt sollte ich doch erkennen, es lohnt sich, erst mal zu klären, was er wirklich will. Und dann funzt es auch und dann macht es Spaß und dann ist es cool. Und dann möchte ich nicht aufhören damit. Dann schmeiße ich auch nicht in Dienst hin, weil es zu schwer wird. Oder weil ich jetzt einen Tag Urlaub nehmen müsste. Das ist doch kein Problem, einen Tag Urlaub. Ich nehme eine Woche Urlaub. Der Herr hat mich hier hingesetzt. Mich kriegst du hier nicht weg. Ganz einfach. Das ist die Haltung von jemandem, wenn das da ist. Ich habe noch nie so wenig nickende Gesichter gesehen wie gerade jetzt. Gut, ich lasse das mal für sich sprechen. Es gibt Hoffnung. wo war ich eigentlich? Nur in dieser Weise vorbereitete Christen werden Einfluss haben und die Worte des Evangeliums, die Worte vom Himmel in die Herzen von Menschen transportieren können. Das glaube ich. Weil das spürst du ab. Du spürst ab, ob jemand einfach nur eine Predigt hält oder eine Zelle oder ein Zeugnis, also ein Bericht über das Eingreifen Gottes gibt, weil er so unter Druck steht, wenn man das ja so macht in der Kirche. Oder ob das jemand ist, der einfach aus jedem Knopfloch Jesus atmet. Und weißt du, selbst wenn der irgendeinen Mist macht, dann steht er dazu und sagt, ja, ich weiß, ich bin hier noch nicht so weit, aber ich bin auf dem Weg, okay? liebt mich trotzdem. Ich habe noch mal komische Hobbys vielleicht oder seltsame Meinungen. Das ist noch nicht alles durchdacht, aber ich liebe ihn. Ich bin noch nicht so lange dabei. Erst 10 Jahre. Oder 10 Monate. Oder 10 Tage. Er liebt dich und er weiß, dass wir Schwächen haben. Und er hält's aus. Oh, wow. Jesus definiert hier, wie echte Einheit funktioniert. Der Weg ist einfach. Du gibst höchste Priorität auf deine Beziehung zu Christus. Nicht auf den Dienst, erstmal auf die Beziehung. Der Dienst wächst da heraus, okay? Und dann ist der auch cool und geradlinig und auch qualitativ. Weil du machst für den Herrn nichts Halbes. Aber die Beziehung zu ihm ist der Kern. Hier fängt alles an. Das Zweite, mach dich bewusst, dass du regelmäßig gute Rituale brauchst. Weil diese geistigen Rituale setzen dich Gott aus. Es ist wie wenn du dich bestrahlen lässt von ihm. Früher hat man so, in den 80ern hat man so Höhlensonnen gehabt. Da hat man sich dann doch vorgesetzt, bevor man in die Disco ist, so ein bisschen Gurken in die Augen, dann ist man ein bisschen brauner dann im Disco-Licht aussah als sonst. Und wir müssen uns bestrahlen mit ihm. Er hat die Strahlkraft, die unser Leben leuchten lässt. Nicht radioaktiv, sondern gottaktiv. Und die macht Gott aktiv. Du achtest dann mehr darauf, was du sagst, weil du willst das sagen, was Gott sagt. Du achtest auch mehr darauf, was du tust, weil du beobachtest Gott. Was, Gott, was machst du eigentlich gerade so in meinem Leben? Wo hast du denn gerade so die Hände drin? Da will ich dabei sein. Okay, du willst die Person. Okay, was kann ich tun? Und du arbeitest mit ihm zusammen, dann gibt dir einen Impuls. Schreib da mal einen Brief hin, lade da mal so einen Kaffee ein, bring da mal eine Torte rüber mit einer Predigt-CD dabei oder keine Ahnung. Und du merkst, wow, ihr arbeitet Hand in Hand. Er gibt dir einen Impuls und du fragst, okay, und wie, Herr? Und dann gibt er dir das Wie. Er gibt nicht nur das Was, er gibt auch das Wie. Und dann verliert sich Angst und Sorge zunehmend. Es verliert seinen Halt in deinem Leben. Freiheit kommt in Bereichen, wo du bisher keine hattest. Ein Bebo zum Beispiel ist dann oft so ein Befreiungsschlag, weil du da vorbereitet hingehst. Gott hat Dinge vorbereitet und wupp, was normal in Jahren passiert, passiert in Tagen. Und du gehst da raus und denkst, wow, so frei kann man sein. So frei war ich nie. Viele Frauen, viele Damen, viele Herren, auch im gehobenen Alter, haben nie Freiheit erlebt, bis sie ihn auf diese Weise hineingelassen haben. Und auf einmal, Stück für Stück, ist wie wenn er so die Schnüre durchschneidet. Ich weiß nicht, ob er bei mir schon alle Schnüre durchgeschnitten hat, aber eine ganze Menge. Und wie es bei dir aussieht, weißt du am besten. Es ist keine Schande, wenn da noch irgendwo eine Schnur ist. Aber weißt du, eine Schande ist, wenn noch keine weg ist. Weil dann lassen wir ihn nicht ran. Dann ist unser Glaube nicht da. Wir beschäftigen uns nicht mit dem Wort. Die Rituale, die geistigen Rituale finden vielleicht keinen Platz, weil wir zu viel vom Fernseher oder vom Internet sitzen. Jetzt hat mich eine junge Frau angesprochen und sagt, ich habe gerade meinen Facebook-Account gelöscht. Sag ich, warum denn? Ich habe gesehen, Bildschirmzeit, Apple sagt dir das ja an, 5 Stunden jeden Tag und aber die meiste Zeit in den sozialen Medien. Und sage ich, das finde ich super konsequent. Wenn dich sowas auffrisst, hey, Gegenmaßnahmen ergreifen. Raus aus dem Dreck. Wer braucht Facebook, um zu leben? Nur abhängige Persönlichkeiten. Für alle anderen kann das ein Spaß sein. Das ist nichts Schlimmes, aber das zu brauchen, weißt du, und da ständig dich ablenken zu lassen, ist ja, nicht so clever. Was auch dann passiert, ist das Ärger, Groll, Bitterkeit, Unvergebenheit, der ganze Dreck, der unser Leben schwer macht. Denn wenn du mit sowas umgeben bist, weißt du, was ich meine? Das macht das Leben traurig. Wenn du mit Leuten in einem Haus wohnst, die das mit sich haben jeden Tag, die bitter sind, die immer gemein sind, die zynisch sind, die ja, Groll haben und Unvergebenheit, oh, biestige Persönlichkeit. Stell dir vor, das lässt auch bei dir los. Auf einmal hast du das nicht mehr. Du denkst nicht mehr so über andere. Du verurteilst nicht mehr so schnell. Du vergibst sehr schnell. Komm, hat dich einer verletzt, beleidigt, sprichst du schon aus und Jesus, dann vergebe ich das. Spielt keine Rolle mehr. Du kannst die Person wieder behandeln, als ob nie was gewesen wäre. Und das geht, je mehr du da bist, desto schneller geht es. Und dann suchen Leute deine Nähe, die auch so sind. Weil die sagen, boah, die Theresa ist so positiv. Vielleicht kann ich mit der mal ein Abendessen. Das ist so positiv. Sie hat immer ein nettes Wort. In ihrer Gegenwart fühle ich mich immer hochgehoben. Diese uplifting people. Ich bin auch gerne in der Nähe von so Leuten. Da hast du immer das Gefühl, du bist was Besonderes. Obwohl du ja weißt, dass du es eigentlich von Gott aus schon bist, aber nicht immer fühlst. Gell?
Ja.
Und dann siehst du in deiner Umgebung nicht mehr Feinde oder Konkurrenten, sondern du siehst Gottes geliebte Menschen überall. Du siehst Menschen, die Sehnsucht haben, die sich ein anderes Leben wünschen, aber oft noch gar keinen Zugang haben, weil sie keine Ahnung haben, dass dieser Jesus Christus tatsächlich real ist. Und vielleicht erlaubt Gott dir, ihnen einen Impuls zu geben, dass sie nochmal neu darüber nachdenken, ob ihre Glaubensüberzeugung wirklich wahr ist oder nicht doch eine Fehlinterpretation oder Fehlinformation. Und solche Einheit, die kommt dann zum Tragen, nämlich in dir selbst. Und da fängt vieles an. Du kannst dich selbst lieben. Du kannst dich annehmen. So wie du bist. Weil du genau weißt, Gott liebt dich so wie du bist. Du weißt, es gibt nichts, was du tun könntest, dass Gott dich auch nur so ein bisschen mehr liebt. Und nichts, was du getan hast oder tun könntest, würde seine Liebe auch nur so ein Stückchen mindern. Ja, komm jetzt aber. Wahnsinn. So liebt doch niemand. Doch, Gott tut es. Weil Gott vergibt alles, was ich ihm bringe. Jeden Mist, den ich gemacht habe in meinem Leben. Ich habe viel Mist gemacht. Er hat es genommen, er hat es vergeben und er hat es vergessen. Nicht, weil er vergesslich wäre, sondern weil er entschieden hat zu vergessen. Wenn er vergibt, vergisst er. Wir Menschen sind nicht so ganz leicht damit. Wir können vergeben, aber dann, naja, so Bilder, ne, die bleiben manchmal bis zum letzten Tag. Da müssen wir damit umgehen. Aber Gott vergisst. Gott schaut Uwe so an, als ob er nie in seinem Leben irgendwas falsch gemacht hätte. Er ist sein Bub. Er ist sein geliebter Prinz. Er ist verrückt nach ihm. Er freut sich, wenn er ihn sieht, jeden Tag. Und genauso bei dir. Und bei mir auch. Und das ist gute Nachricht, oder? Sie kommt aber dann auch zum Tragen in der Beziehung zu deinen Kindern und deinen Eltern. Ja, ich rede jetzt wirklich von den wichtigsten Kernbeziehungen unseres Lebens. Wie viele haben Schwierigkeiten mit ihren Eltern oder einem Elternteil, weil da Ablehnung war, vielleicht sogar Missbrauch, üble Sachen passiert sind. Wenn aber die Beziehung dich heil macht mit dir selbst, bist du in der Lage, andere mit anderen Augen zu schauen. Auf einmal siehst du nicht nur den Vater, der Missbrauch hat, sondern du siehst vielleicht den Vater, der als Junge selbst Ähnliches erlebt hat. Du bekommst einen anderen göttlichen Blick auf Situationen und bekommst Gnade. Nicht, dass das richtig war, es ist nicht richtiger deswegen, aber du bekommst Gnade. Und du kannst sagen, ich lasse das jetzt los, Gott, ich gebe das dir in die Hand. Ich will da nicht länger Richter sein. Vielleicht wäre ich unter seinen Voraussetzungen genauso geworden. Viele, die heute so den Stab brechen über Drittes Reich und oh, die Deutschen damals waren alle so schlimm und das hätte ich ja nie gemacht. Vorsichtig mit solchen Worten. Wir haben keine Ahnung, wir haben wirklich keine Ahnung, niemand von uns hat eine Ahnung, und wie das sich angefühlt hat, damals aufzuwachsen, damals zu leben. Keiner hat die Ahnung davon. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir alle ähnlich gehandelt hätten, ist groß. Weil wir können es nicht nachvollziehen, aber richten ist das Falsche. Dass es falsch war, wissen wir. Aber ob wir es besser gemacht hätten, weiß ich nicht, unter denselben Umständen. Weil wir die Umstände nicht kennen. Wir haben da nie drin gelebt. Wir sind ohne Krieg groß geworden. Überleg mal, die erste Generation, meine Generation, die ohne Krieg groß geworden ist. Was für ein Vorrecht. Das gab es in Deutschland noch nie zuvor. Es gab nie eine so lange Friedenszeit in der Geschichte des Deutschen Reichs oder von Deutschland. Aber wir können die Kriege in unseren Familien beenden, weil die gibt es oft. Zwischen den Kindern, erwachsenen Kindern vielleicht. Und dir, oder zwischen deinen Eltern, wenn sie noch leben, und dir. Und das ändert sich, wenn diese Beziehung stärker wird. Wenn die Einheit da ist, wird Einheit in der Familie möglich. Weil du kannst Dinge stehen lassen. Du kannst Menschen lieben, trotzdem sie nicht so sind, wie du sie gerne hättest. Den eigenen Ehemann, die eigene Ehefrau manchmal zu lieben, ist schwierig. Niemand kennt man besser. Die Schwächen sind offensichtlich. Keiner kennt sie besser als du. Wie gehst du damit um? Verachtung oder Dankbarkeit? Ja, jetzt hängt er schon wieder vor der Pornografie im Internet. Das ist so ein Schwein. Verachtung. Ich liebe ihn, weil er ist mein Mann, von Gott gegeben. Er hat seine Baustellen. Aber er geht respektvoll damit um und er kämpft aufrichtig seinen Kampf, auch wenn er nicht immer gewinnt. Respekt, Achtung, Vergebung, Gnade. Jeder hat doch seine Kämpfe, oder? Die einen sind offensichtlicher als die anderen. Aber zeig einen hier, der nicht irgendwo auch eine Baustelle hat, wo er am Kämpfen ist. Zu Christen anderer Kirchen, die auch Jesus lieben. Vielleicht ist das deine Baustelle, wo du im Krieg bist. Leute verachtest oder nicht respektierst, die Dinge anders glauben. Obwohl Christus ihr Zentrum ist. Das ist, worum es geht. Und zu Menschen, die Gott noch gar nicht kennen. Wie schnell ist da auch Verachtung da? Lass zu, dass Gott das heilt. Jetzt habe ich noch ein Lied für euch. Gesungen von Sephora Nelson. Das heißt, lege deine Sorgen nieder, weil Worte funktionieren eben, wie gesagt, auch negativ. Angst und Sorge sind negativierter Glauben. Und diese negativen Worte berauben mich und berauben mein Umfeld, gerade die ich alle genannt habe vorhin, werden beraubt, wenn ich diese Dinge in meinem Leben zulasse und ansammle. und viele sammeln Sorgen, zementieren sie mit ihren Worten. So hör doch jetzt mal das Lied und nutze diese Zeit, um vor Gott in dieser Zeit Buße zu tun. Buße heißt Umkehr. Ich ändere meine Richtung. Ich sage, Gott, es tut mir leid, ich habe hier in dem Bereich echt unweise gehandelt. Ich habe gesündigt. Ich habe mir angemaßt zu richten über andere, zum Beispiel. Und entscheide dich doch, deine Worte in Zukunft weiser zu wählen. Das ist meine Herausforderung an das Lied. Hör das Lied und kannst auf deinen Platz reagieren, auch das Kreuz, wenn du das gerne aufsuchen möchtest. Manche machen das gerne, einfach sich da hinzuknien oder sich dann festzuhalten und sagen, Gott, ich nehme jetzt das, was du am Kreuz bezahlt hast, für mich in Anspruch und übergebe dir den Dreck, der damit nichts zu tun hat. Für den du ja am Kreuz gestorben bist, den will ich nicht länger haben. Die Bibel nennt das Sünde, Zielverfehlung. Okay, jetzt bitte Licht aus und Spot an, Richter, nee, Lied ab. Steh doch bitte mit mir auf. Ich möchte ein kurzes Gebet sprechen, was genau das tut. Wir legen alles in seine Hand. Wir bitten um Vergebung, legen Zweifel ab, legen Sorgen ab. Sprich doch mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und hier bringe ich dir all meinen Dreck. Alles, was ich falsch gemacht habe. Alles, wo ich ohne dich gelebt habe. Alles, was du Sünde nennst. Bitte vergib mir. Wasch mich rein. Gib mir einen neuen Start. Gib mir Einheit mit dir. Ich entscheide mich heute. Jesus, ich will dir nachfolgen. Von jetzt an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Wenn das dein Gebet heute war und das erste Mal ganz bewusst Jesus Christus zu deinem Herrn gemacht hast, würde ich mich freuen, wenn du mir das mit dem Handzeichen anzeigst. Ist jemand da, der diese Entscheidung heute für sich festgemacht hat? Vielleicht ist jemand online dabei. Diese Predigt wird ja von vielen Leuten auch im Nachhinein noch gehört. Es sind Tausende. Und ich sage dir, wenn du dieses Gebet heute zum ersten Mal gesprochen hast, dann bitte, such dir eine gute Gemeinde, eine gute Kirche in deiner Umgebung. Da, wo Jesus Zentrum ist, ganz egal, wie der Name ist, Kirche oder Freikirche, geh hin, schau rein und frag ihn, frag nach oben hin, ist das der Platz, wo ich eingepflanzt werden soll? Und dann bring dich ein, mach einen Glaubensgrundkurs mit und installiere gute geistliche Rituale in deinem Leben. Lies jeden Tag in der Bibel, fang im Neuen Testament an. Bete jeden Tag, sprich mit deinem König. Nicht wie vorformuliert, sondern einfach ganz frei, wie mit deinem besten Freund. Und er hört dich und er begleitet dich. Geh mit ihm. Halleluja. Preis sei Gott. Nehmt doch bitte Platz. Ich habe zum Ende jetzt eigentlich noch den dritten Punkt, das war eigentlich schon der dritte Punkt vom ersten Teil, wieder nicht gepackt, aber macht ja nichts, weil er steht wieder mal auf der Rückseite des Handouts, was ihr gleich mitnehmen könnt. Da stehen nochmal 12 Möglichkeiten, wie du dein Herz aufschließt und auf Empfang stellst. Vielleicht gibt es auch nochmal einen dritten Teil und ich rede dann nochmal drüber. Aber so die Kernpunkte stehen da. Und das sind ganz, ganz wichtige Sachen. Also wenn du davon 2, 3 dir rauspickst und sagst, da gehe ich dran. Nicht alle auf einmal, das ist unrealistisch. Hol dir was raus. Geh mit Gott die Liste durch und sag, Gott, wo ist hier ein Punkt, wo ich was machen sollte? Und dann fang da an, beschäftige dich damit, praktiziere es und schau mal, was der Herr damit macht. Ich glaube, dass dieser Gottesdienst dir und mir wieder geholfen hat, in Gottes Gegenwart tiefer hineinzukommen. Das ist zumindest das Potenzial. Was wir daraus machen, liegt natürlich an uns. Ich wünsche euch, dass ihr das Maximum daraus holt und dass ihr Gott so vertraut seid. Gott, das ist mein bester Freund. Wenn ich von Jesus spreche, ist das nicht einfach nur irgendjemand, irgendein Geist oder so. Er ist mein Freund. Mit dem gehe ich durch meinen Tag. Der ist dabei, bei allem, was ich tue, bei den guten wie bei den schlechten Zeiten. Der hat mich so oft rausgehauen aus Situationen, wo ich nie mehr rausgekommen wäre. Er hat mein Leben so oft bewahrt, gerettet, bei Nahunfällen. Ich könnte euch da Geschichten erzählen. Er ist so gut. Übersieh ihn nicht in deinem Alltag, gerade in der Vorweihnachtszeit. Übersieh ihn nicht. Nimm ihn mit rein. Lass ihn Teil deines Lebens sein im Alltag. Danke.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2-mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.